The year in which peace spoke to power and peace prevailed. The year in which the voice of reason stayed the hand of war. The year in which the wealthy of the earth gave way and ownership of all devolved on all. The year no lock would hold, no act of violent will prevail, no order find its
peace prevailed. The year in which the voice of reason stayed the hand of war. The year in which the wealthy of the earth gave way and ownership of all devolved on all. The year no lock would hold, no act of violence will prevail, no order find its tongue.
This was the year of peace and pause, the year of silence.
Wer als Flüchtling gilt, bestimmen Gesetze, die sich niemals auf die subjektive Einschätzung der Flüchtenden abstützen. Das heißt, ob jemand Grund hat, aus seinem Herkunftsland zu flüchten, und im Allgemeinen verlässt niemand freiwillig sein soziales Umfeld, seine Kultur, seine Sprache, bestimmen nicht die, die fliehen, sondern Gesetze, die mit der politischen und wirtschaftlichen Lage des Asyllandes, aber nicht der Flüchtenden zu tun haben. Artikel 3 des Schweizerischen Asylgesetzes. Flüchtlinge sind Ausländer, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, wo sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Maßnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken.
Stellen wir uns vor, im Schweizerischen Asylgesetz wäre als Fluchtgrund auch ernsthafte Nachteile aufgrund des Geschlechts aufgeführt. stellen wir es uns vor und wir wissen sogleich, dass dies nicht möglich ist und auch weshalb. Asyl ist Zufluchtsort, Freiraum. Wo finden Frauen Asyl vor sexueller Gewalt? Laut Artikel 4 ist Asyl der Schutz, der einem Ausländer aufgrund seiner Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz gewährt wird. Welches Land könnte, nur schon ganz theoretisch, Schutz gewähren vor sexueller Gewalt gegen Frauen? Wir reden, wohlverstanden, mal nur von der sexuellen Gewalt, von diesem ernsthaften Nachteil, namentlich die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit, sowie Maßnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Was also tun Frauen, wenn an Flucht auch dann nicht zu denken ist, wenn sowohl finanziell wie auch sozial eine gewisse Unabhängigkeit gegeben wäre? Ganz einfach darum, weil es kein Asylland gibt. Die Möglichkeiten sind viele. Wir ändern unsere Vorstellung vom Menschsein, von Leben, wir passen uns den Verhältnissen an und wir gewöhnen uns an vieles. Wir gewöhnen uns so sehr daran, dass wir zeitweise auftretende Ängste nur mehr als persönliche Angelegenheit wahrnehmen. Sexuelle Angriffe gegen Frauen sind, allen Tabubrechern zum Trotz, noch immer das größte Tabu aller Zeiten. Es aufrechtzuerhalten gibt es viele Wege, ebenso viele wie Gründe. Bestreiten, verschweigen, vergessen, beschönigen, verniedlichen, als natürlich bezeichnen und, vor allem in der Linken, als politisch irrelevant zu behandeln, je näher es kommt. Wir werden uns nicht wieder in diese demütigende Situation begeben, nachzuweisen, dass und warum sexuelle Gewalt gegen Frauen gesellschaftlich relevant, politisch relevant ist. Sie ist für uns Frauen relevant und wie. Aber wir wollen von jedem Mann, der das neuerdings so geläufige Wortpaar Sexismus und Rassismus benutzt, wissen, was er genau unter Sexismus versteht. Ganz genau, ganz konkret. Nur mal, um zu sehen, wo seine ureigenen Interessen beginnen. Sexismus und Rassismus. Es sind nicht alle Frauen, aber es sind ausschließlich Frauen, die beides, Sexismus und Rassismus, trifft. Sexuelle Gewalt ist Teil des Sexismus, ist Mittel und Zweck. Die ökonomische Ausbeutung hingegen ist, aus traditioneller linker Sicht, rassistisch, kapitalistisch, imperialistisch, aber geschlechtsneutral. Wir werden auch hier wiederum nicht die Beweisführung antreten, ob dem eigentlich, grundsätzlich und ganz sachlich gesehen so ist oder nicht. Während des Asyltages haben vier Frauen am LoRa mit Beispielen gezeigt, was Ökonomie, Imperialismus und Sexismus für Frauen bedeuten.
Earth's history as
laut dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlingswesen sind weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Wenn wir von Flüchtlingen reden oder hören, stellen wir uns meistens Männer vor. Männer, die aus politischen Gründen, was eben als politisch anerkannt wird, ihr Land verlassen und in die so sicheren und so demokratischen Industrieländer fliehen müssen. Von diesen 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind aber, wieder nach den Statistiken des UNO-Hochkommissariates für Flüchtlinge, 80-90% Frauen und Kinder. In der Schweiz stammt jedes fünfte Asylgesuch von einer Frau. Dieses Zahlenverhältnis trifft auch mehr oder weniger für die übrigen Länder Europas zu. Weshalb gelangen so wenige Flüchtlingsfrauen in die Industrieländer, wo doch so viele von ihnen auf der Flucht sind? Oft fliehen Frauen in ihre Nachbarländer, wo sie in Lagern zusammengefasst werden und meist auch dort bleiben. Für Frauen, die mit ihren Kindern fliehen, ist es viel schwieriger, sich zu bewegen. Auch sind Frauen ökonomisch meist weniger bemittelt, sodass sie sich weite Reisen gar nicht leisten können. Oft sind auch die Frauen Analphabetinnen und finden sich im ganzen Papierkram, der für eine Flucht nötig ist, nicht zurecht. Und allgemein sind Frauen, die sich in der Öffentlichkeit ohne männlichen Schutz bewegen, sowieso bedroht. Dazu kommt, dass Hilfswerke und politische Organisationen, die Flüchtlingshilfe leisten, vor allem solchen hilft, die wegen Gewerkschafts- und Parteiarbeit verfolgt werden. Aufgrund der geschlechtlichen Arbeitsteilung sind Frauen weniger oft im von Männern organisierten Widerstand wie Gewerkschaften und Parteien. In Stadtteilbewegungen, bäuerlichen Aufständen und Landbesetzungen sind sie dagegen überproportional vertreten. Ebenso stellen sie ein wesentliches Potenzial im bewaffneten Widerstand. Wie vorher erwähnt, haben Frauen weniger Möglichkeiten zur Flucht, aber auch weniger die Absicht, aus ihrem Land zu fliehen. Ihre Eingebundenheit in soziale Netze der Familien- und Nachbarinnenhilfe und ihre Verantwortung für die Ernährung der Familie lässt sie ihren Boden weniger schnell verlassen. Und wenn sie davon vertrieben werden, ist der Kampf um dieses oder anderes Land, das ihnen ein Überleben ermöglicht, vordringlich.
So come to me away from worldly care and end at last the cruelty and pain. I understand your woes and hold your loneliness in awe. Oh, flowers so fine, so pale, so sick, so close to death. I'll shell you round with silence. Your breath like poison make decay and wither all who love you. Come to me now, come to me. And let me hold you as you are forever free.
Im Folgenden möchte ich ein Beispiel für eine solche Entwicklung in Peru ausführen. Wie alle ehemaligen Kolonien wurde auch Peru in eine große Abhängigkeit von Europa gebracht. 1968 kontrollierten ausländische Firmen den größten Teil der wichtigen peruanischen Wirtschaftszweige. Die koloniale Ausbeutung und deren Strukturen führten auch zum Großgrundbesitz. 2% aller Landbesitzer verfügten über 76% des Bodens. Der Rest der Bevölkerung, Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, Landlose und Tagelöhner, fristeten ihr Überleben mit Subsistenzwirtschaft und verschiedensten anderen Arbeiten. Traditionellerweise wurde der Landbesitz der Frauen ihren Töchtern und derjenige der Männer ihren Söhnen vererbt. Die landbesitzende Bevölkerung bestand also rund zur Hälfte aus Frauen. Dieser Besitz garantierte den Frauen eine relative ökonomische Unabhängigkeit. Passte einer Frau das Zusammenleben mit ihrem Ehemann oder was es auch gab, Ehemann auf Probe nicht, konnte sie ihn jederzeit verlassen, da ihr Land immer ihr Eigentum blieb. Dieses ermöglichte ihr und ihren Kindern, sich mehr oder weniger selbst zu versorgen. 1968 übernahm der progressive Flügel des Militärs die Macht. Die neuen Machthaber verkündeten ein sogenannt revolutionäres antiimperialistisches Programm. Dazu gehörte auch eine Agrarreform. Die Großgrundbesitzer wurden gezwungen, ihr Land gegen eine Entschädigungssumme an den Staat abzutreten, und dieser verkaufte dann das Land an die früheren Pächter und festangestellten Landarbeiter. Um das Land übernehmen zu können, mussten sie sich in Genossenschaften zusammenschließen und der Staat streckte ihnen den Kaufpreis des Landes vor. Diese Agrarschuld musste dann in Jahresraten zurückgezahlt werden. Nicht alle Bauern und Bäuerinnen aber spürten etwas von dieser Reform. In einer Statistik war zu lesen, dass rund 70% dabei leer ausgingen. Ob dabei auch die Frauen oder nur die Männer gezählt wurden, war nicht ersichtlich. Gerade in diesem Fall wäre es wichtig, dies zu wissen, wurden doch nebst den Landlosen, Tagelöhnern und Kleinbauern alle Frauen vom Landbesitz durch die Agrarreform ausgeschlossen. Zwar wurde das traditionell den Frauen gehörende Land im Hochland ihnen nicht weggenommen, aber die Verteilung des fruchtbaren Bodens in den Tälern an die Männer leitete eine neue Stufe ein, die Frauen vermehrt abhängig und ausnutzbar machte. Die traditionelle Rolle der Frau als selbstständige Subsistenzbäuerin wurde untergraben. Sie und in diesem Fall all die Frauen, Schwestern, Töchter der neuen Landbesitzer wurden zu Hausfrauen, die auf dem Land ihres Ehemannes oder Vaters arbeiteten. Allenfalls gehörte ihnen noch das Federvieh. Aber auch die neuen Besitzer der verteilten Ländereien konnten nicht frei über ihr Land verfügen. Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten, sollten die Hazienden und Plantagen nicht in kleine Bauernhöfe aufgeteilt werden. Sie wurden in Kooperativen und agroindustrielle Großbetriebe umgewandelt. Die Bauern wurden praktisch Angestellte ihrer eigenen Kooperativen, denn die Leitung übernahmen oft die alten Gutsverwalter, die von der Regierung als erfahrene Manager eingesetzt wurden. Durch die Agrarschuld waren die Bauern vom Staat abhängig, der, wie früher die Großgrundbesitzer, an hohen Erträgen interessiert war, um sein Geld zurückzubekommen. Die Militärregierung proklamierte zwar den dritten Weg, das heißt weder Kapitalismus noch Kommunismus, doch war der Staat derart verschuldet und dadurch vom internationalen Kapital abhängig, dass ihr antiimperialistisches Programm immer verwässerter wurde. 1975 inspizierte der Internationale Währungsfonds zum ersten Mal die peruanische Wirtschaft. 1976 begann eine Sanierung à la IWF. Dringend benötigte Kredite gegen menschenverachtende Wirtschaftsmaßnahmen. Lohnstopp, Abbau sozialer Ausgaben, Abwertung zur Exportförderung, Zerstörung der nationalen Existenzgrundlagen. Sanierung also des internationalen Kapitals, Verelendung der Bevölkerung bis hin zum Hungertod. Ausrichtung auf den Weltmarkt wird das genannt und bedeutet unter anderem die Industrialisierung der Landwirtschaft für den Export oder die agroindustrielle Verarbeitung der Rohstoffe, zum Beispiel für Tierfutter, Milchpulver und so weiter. Diese Industrialisierung schafft den multinationalen Konzernen neue Absatzmärkte, beispielsweise für Saatgut, Landwirtschaftsmaschinen, Pflanzenschutzmittel und Nahrungsmittel. Eine weitere wichtige Folge der IWF, Weltbank und AID-Politik sind die bevölkerungspolitischen Maßnahmen. Vor allem Weltbank und AID, das heißt Agentur für internationale Entwicklung, geben projektgebundene Kredite für sogenannte Familienplanung beispielsweise, nämlich Zwangssterilisationen, Abgabe von gesundheitsgefährdenden Verhütungsmitteln wie Pille oder 3-Monats-Spritze und so weiter. Zu den Folgen gehören aber auch Unterernährung und Verhungern. Denn durch den Export lebenswichtiger Rohstoffe und den vorwiegenden Anbau für den Export fehlen lebenswichtige Nahrungsmittel für die Bevölkerung.
My secret is my cup of life, distilled from nature and its ways. Is a mirror where I see myself and all I wish to be. My art to isolate and weigh to sift each atom and assay its quiddity. Essential we, and contrary, opposed and complementary.
Ein Beispiel aus Peru ist dasjenige einer Bierbraufirma, die zu 80% Schweizer Geldgebern gehört. Sie schloss Verträge für den Gerstenanbau ab. Vertragspartner waren die Männer, da die Frauen, wie ich vorher ausführte, bei der Agrarreform keinen Anteil am neu verteilten, fruchtbaren Boden erhielten. Diese Verträge beinhalteten, dass die Firma das Saatgut vorschoss, aber auch schon den Preis für die zukünftige Ernte abmachte. Das Risiko hatten die Bauern allein. Bei schlechten Ernten trugen sie den ganzen Verlust. Diese Gerste, eine neu gezüchtete Sorte der Grünen Revolution, gedieh aber nur mit den nötigen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Dafür wurden den Bauern Kredite angeboten, die sie in neue Abhängigkeit brachten. Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln hatte aber auch zur Folge, dass die überlebenden Insekten zum Nachbarbauern abwanderten, der noch für seine eigene Subsistenz anbaute und keine solchen Pestizide verwendete. So wurde dessen ganze Ernte vernichtet und er musste nächstes Jahr auch Gerste anbauen. Innerhalb weniger Jahre gingen ganze Täler zum Monokulturanbau über. Damit verschwand die Subsistenzwirtschaft und die traditionell angebauten Lebensmittel. Die bäuerlichen Märkte wurden immer mehr durch Läden mit importierten Nahrungsmitteln ersetzt. Diese industriell schon verarbeiteten Nahrungsmittel waren aber weniger nahrhaft wie die ursprünglich angebauten. Die rasch um sich greifende Verarmung, die Verschlechterung der Ernährung, die Unmöglichkeit, sich vom eigenen Land ernähren zu können oder die Vertreibung davon, führten immer wieder zu Unruhen und kriegsähnlichen Aufständen. Während die organisierten Männer vor allem in Gewerkschaften und Parteien kämpften und 1977 den Generalstreik ausriefen, führten die Frauen den Widerstand auf dem Land und in den Stadtteilen. Oft waren die Männer auf der Suche nach Arbeit in die Städte gezogen oder hatten ihre Familien verlassen, um sich allein durchzuschlagen. So waren es und sind es auch heute noch die Frauen, die führend und radikal die Landbesetzungen organisieren und durchführen. Sie kämpfen um den Boden, der ihnen und ihren Familien das Überleben sichern könnte. Werden sie verjagt, besetzen sie neues Land, bis sie irgendwo, vielleicht für ein Jahr, geduldet werden. Die Verfolgung aufgrund ihres Widerstands oder die schlichte Unmöglichkeit des Überlebens zwingt die Frauen dann oft zur Flucht in die Städte oder ins Nachbarland.
Solche Frauen werden zu den Wirtschaftsflüchtlingen gezählt. Es ist absurd, diese Unterscheidung überhaupt zu fällen. Fliehen tut man aus einem Land, weil das eigene Leben bedroht ist, auf welche Weise auch immer. Die Aufteilung in wirtschaftliche und politische Flüchtlinge verschummert, dass jeder Flüchtling aus politischen Gründen flieht, ob er nun politisch verfolgt wird oder nicht. Sie verschummert, dass Politik und Wirtschaft untrennbar sind und dass Hunger und Elend nicht etwa unpolitisch sind, sondern Folgen einer internationalen Wirtschaftspolitik, die von der Schweiz aktiv mitgetragen wird. Sie verschummert, dass die Ausbeutung der Industrieländer im Trikont zum Elend und Hunger führen, die hunderttausende Menschen zur Flucht treiben. Nicht nur verschummert, sondern gänzlich totgeschwiegen wird die politische Dimension der sexistischen Unterdrückung.
Thank you. vergegenwärtigen wir uns folgenden politischen Zustand. Frauen, alle Frauen, befinden sich immer und überall auf der Flucht. Es gibt kein Entfliehen allerdings, denn das Patriarchat ist überall und lässt nirgends Raum frei. Freiheit unter der Herrschaft des Patriarchats gibt's nicht. Die Frau ist nicht frei. Und da liegt es schon, bei der Erklärung überhaupt, der keine Zweifel anhaften können, denn niemand leugnet unser politisches System. Ein Männersystem, das Patriarchat, Herrschaft herrscht. Und doch wird über die Gewalt, die allüberall gegenwärtige Gewalt gegen Frauen gesprochen, als wär's ein Phänomen der Unerklärlichkeit, der Nichtbeweisbarkeit, ein sozial bedingtes Problem, ein individuelles Problem. Ein Ausdruck von Herrschaft soll plötzlich ein individuelles Problem werden, weil jede Frau individuell diese Herrschaft, Beherrschung erlebt. Aber alle und jede Frau unter derselben Gesellschaftsform, also keine Einzelfälle, sondern System. Einmal so betrachtet, wo bewegen wir uns frei? Ist dies die Wahl, Taxis zu nehmen des Nachts, das Territorium denen zu überlassen, die es schon beherrschen? Natürlich nehmen wir lieber einen Taxi, falls wir das Geld dazu haben, als unter permanenter Bedrohung alleine uns auf Territorium zu wagen, wo wir gejagt werden, verfolgt werden. Vergegenwärtigen wir uns, weshalb Frauen Taxis nehmen müssen, weshalb Frauen nicht gerade ausgehen können, ausweichen müssen, Straßenseiten wechseln müssen, Umwege nehmen müssen. Vergegenwärtigen wir uns die allgegenwärtige Gefahr sexueller Angriffe und unsere Wahl, abwägen müssen, ob Flucht oder Risiko.
Like a dry leaf in winter.
vergegenwärtigen wir uns die Wohnung, das Haus, die Straße, das Land, den Kontinenten. Wenn's doch individuell wäre, dann würd's doch aufhören, dort drüben, weg vom Ehemann. Es hört nicht auf. Herrschaft hat ein Anfang und ein Wirken, aber kein Ende. Jede Frau, die flüchtet, kann nicht entfliehen. Wer nicht entfliehen kann, ist gefangen. Frauen sind Gefangene im Patriarchat. Politisch Verfolgte all überall.
So come to me away from worldly care and end at last of cruelty and pain. I understand your woes and hold your loneliness and awe. Oh, flowers so fine, so pale, so sick, so close to death. Believe me, I will chill you round with silence. Your breath like poison make decay and wither all who love you.